Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Aufnahme 1, 2, 1, 2.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mone Talkt. Heute mit dem wunderbaren, fantastischen, ehemaligen Bundesliga- und Nationalmannschaftsspieler Martin Wagner. Hallo Martin.
Hallo Mone. Was ein Geschleim, was ein Geschleim schon am Anfang.
Das Ach laber, stimmt doch, du weißt doch, wir kennen uns jetzt zwar erst seit ein paar Jahren. Wir sind ja noch jung.
Ja, das kann man sagen. Ne?
Und erzähl mal, wie geht's dir?
Ja, soweit gesundheitlich ganz gut. Ich habe übernächste Woche eine Operation. Ich werde an der Leiste operiert. Das hat sich jetzt vor 4 Wochen hat man das festgestellt, dass ich einen Leistenbruch habe. Den habe ich aber schon länger.
Okay.
Früher habe ich immer gedacht, mir wächst ein drittes Ei. Aber es ist doch was anderes zum Glück, was man beheben kann. Und das wird jetzt am 21. Juli wird's, gemacht. Und ich bin auch froh, weil ich doch leidenschaftlicher Golfspieler bin. Und es behindert mich schon ein bisschen, auch beim Sport. Und man muss natürlich aufpassen, dass der Darm sich nicht verklemmt. Mhm. Weil wenn der Darm sich verklemmen würde, dann könnte es im Endeffekt passieren, dass es lebensbedrohlich wird.
Oh, aber du hast auch Schmerzen wahrscheinlich. Ne? Das tut doch bestimmt auch unfassbar
weh. Auch, ja, aber das klemmt ja den Darm ab. Ne? Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Geschichte.
Oh, dann machen wir jetzt noch was Erfreuliches.
Absolut.
Also. Du bist im Jahre, darf ich ja bestimmt sagen, ne? 68 ja. In Offenburg geboren, hast auch laut deiner Vita nichts anderes gemacht, als Fußball zu spielen anfangs. Warst dort beim, oh Gott, wie schön, warte, ich ziehe mal meine Brille auf, dann kann ich auch was lesen. Kehler FV und bist dann 1986 nach Offenburg gewechselt. Warst auch in Nürnberg, dann kamst du nach Kaiserslautern, da haben wir uns kennengelernt. Wurdest mit Kaiserslautern Pokalsieger in Karlsruhe, da war ich auch dabei und da hat es tierisch geregnet an dem Tag. War das dieses Spiel?
Da war Fritz-Walter-Wetter, ja.
Ja, da sind wir nämlich pitschenass wieder im Bus nach Hause gefahren und hatten alle Lungenentzündung, aber egal, wir hatten den Pokal dabei.
So, wir jetzt auch, liebe Mone, wir auch.
Du bist auf die Welt gekommen, konntest laufen und wusstest, du wirst Fußballer. Oder wie war das?
Ja, der liebe Herrgott hat mir ein begnadetes Talent gegeben, was das Thema Ball oder auch Bälle betrifft. Das habe ich bis zum heutigen Tag sehr genossen. Und ich finde oder ich glaube, dass jeder Mensch in seiner DNA etwas hat, was er vom lieben Herrgott bekommen hat und was er auch ausleben sollte. Und bei mir war es ja so, ich bin in Offenburg groß geworden, habe im FV Offenburg Fußball gespielt. Mein Vater war Platzwart bei dem Verein. Das heißt, ich war jeden Tag am Sportplatz mit dem Training. Ich musste am Wochenende immer das Stadion fegen, Flaschen sammeln. Also ich bin sehr, sehr demütig aufgewachsen und bin dann ein Jahr nach Kehl in der A-Jugend, weil ich mich geärgert habe über meinen Verein in Offenburg und mein Vater war stinksauer und ich bin dann nach einem Jahr wieder zurück in die Oberligamannschaft und habe nebenbei eine Lehre gemacht als Gas- und Wasserinstallateur, die ich abgeschlossen habe. Bin jeden Tag 16 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, habe 3-mal die Woche trainiert, habe am Wochenende gespielt in der 3. Liga damals. Das war zu dem Zeitpunkt war ich so fit wie, glaube ich, nie mehr später. Und es hat mir einfach immer Spaß gemacht, am Fußball Menschen zu erfreuen, vor einer Kulisse zu spielen, die Emotionen aufzusaugen. Und es hat sich bis zum heutigen Tag eigentlich kein bisschen verändert. Und ich glaube, es ist das Schönste, wenn du mit dem Hobby Geld verdienen kannst.
Ja, vor allem sage ich auch meinen Kindern immer, tut das, was euch Spaß macht. Wenn ihr morgens aufsteht, sollt ihr Bock haben, da hinzufahren und nicht schon Bauchschmerzen bekommen. Und dann bist ihr irgendwann nach Nürnberg.
Ja.
Und da warst du auch 4 Jahre, ne, wenn ich das richtig sehe.
Da war ich 4 Jahre, ja.
Und längste Zeit warst du tatsächlich bei uns.
Acht Jahre, ja.
Also.
Da wollte ich nicht hin und bin dann 8 Jahre geblieben. Aber nochmal zu Nürnberg. Nürnberg war für mich, da war ich 19 Jahre. Und als ich da hinkam, das war für mich meine zweite Heimat. Ich habe mich da unglaublich wohl gefühlt. Wir hatten eine tolle Mannschaft. Wir hatten tolle Spieler, einen tollen Zusammenhalt. Ich habe da mit dem Suleiman Sani zusammengespielt. Das ist ja der Vater von dem Leroy. Und war auch eine lustige Anekdote. Wir waren zusammen im Trainingslager im Zimmer und wir lagen getrennte Betten zum Glück. Und es war stockdunkel und der Sebi war wirklich, er war nicht braun, er war etwas dunkler wie braun. Und als das Licht aus war, habe ich ihn nicht mehr gesehen. So, und dann habe ich rübergeschaut und habe ich irgendwann gefragt, Sammy, bist du noch da? Dann hat er gelacht, hat die Augen aufgemacht. Ich habe seine Zähne gesehen und das Weiße in den Augen. Dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt kannst du weiter schlafen. War dann beruhigt, dass er noch da ist. Und okay. Es war einfach ich wäre auch nie aus Nürnberg weggegangen. Aber der Club musste dann, als ich im 4. Jahr da war, Spieler verkaufen, weil sie in finanzieller Schieflage waren. Wieso? Und dann hat mich der erste FC Kaiserslautern angefragt oder mein Berater damals. Und wir haben uns dann getroffen mit Rainer Geier in Frankfurt, mit meinem Berater. Und es war natürlich, sag ich mal, ist für mich der geilste Club auf der ganzen Welt, der FCK, mit den tollsten Menschen. Ich habe mich auf Anhieb in den Verein, in die Menschen verliebt. Das war wirklich Liebe auf den ersten Blick und die ist bis zum heutigen Tag geblieben und die wird auch nie enden, weil ich sage immer, man kann eine Frau wechseln, aber niemals die Farben sein des Vereins. So
sieht's aus. Ja, du bist ja auch immer noch regelmäßig im Stadion. Da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal getroffen, also soweit es für dich möglich ist.
Was du da ja, das ja. Ich stehe dann meistens in Block 6.1. Weil ich es liebe, einfach den Fußball auf die einfachste Art zu genießen. Und das ist im Pulk, bei der Masse. Weil ich glaube, das ist die ehrlichste Art. In Lautern eine sehr spezielle, weil ich finde die Ausdrücke, die da auf der Tribüne fallen, manchmal, ich muss dann auch schlucken. Aber ich sag dann auch mal was, weil ich ja selber schon Spieler da unten war, aber was da oben für eine Power dahinter steckt, für eine Gewalt, für eine Kraft und die mitzunehmen auf dem Platz, das war für uns oder für mich früher immer eine große Hilfe, weil ich wusste immer, die Jungs sind da, die unterstützen uns, ich kann Fehler machen, aber sie werden mich nicht vom Berg jagen, sondern die wollen nur eines sehen, kämpfen, rennen, laufen, unser Heim verteidigen. Ja, das war einfach immer eine tolle, jedes Spiel war was Besonderes und wenn ich heute noch ins Stadion gehe und umso näher ich an den Platz komme, lade ich mich auf. Das ist für mich Energie pur und der Otto hat es früher mal gesagt, unser Trainer, der hat mal gesagt, Mr. 1000 Volt ist ein Schwachstromelektriker gegen mich. So hat er es immer dargestellt, aber es war ein toller Vergleich, weil wenn ich heute ins Stadion gehe, und ich schaue mir ein Spiel an. Natürlich schaue ich es anders da als viele Zuschauer, weil ich selber aktiver war. Aber was mich immer wieder begeistert, ist einfach diese Zusammenkunft verschiedenster Berufsgruppen, ja, und letztendlich sagen wir Altersgruppen. Ja, und ich finde es auch wunderschön beim FCK, dass die Rollstuhlfahrer immer noch einen Platz im Stadion haben, wo sie schauen können. Und dass das auch, gewertschätzt wird, ne? Und die Leute letztendlich, sage ich mal, auch, ich denke mal, ihren Platz da, wo sie haben, auch mehr als verdient haben.
Ja, das stimmt. Wir haben ja 1000 Trainer da oben immer stehen. Du bist bestimmt auch einer davon. Du bist auch einer davon. Ja. Denkst du dir manchmal tatsächlich, so wie wir es uns alle immer gedacht haben, am liebsten würde ich mal mit dem Trainer reden, würde sagen, was er anders machen soll, oder kommt dir das gar nicht in den Sinn?
Also ich finde, das Coachen an sich ist ja eine schwierige Geschichte. Ich glaube, jeder erfolgreiche Coach in der heutigen Zeit oder auch früher schon, muss seine größte Stärke im zwischenmenschlichen Bereich haben. Weil Fußball spielen können die alle. Wenn man jetzt sieht, den Jürgen Klopp zum Beispiel oder auch einen Guardiola oder auch einen Ancelotti. Ich finde, das sind faszinierende Persönlichkeiten. Die haben der Jürgen jetzt weniger in Mainz 05. War ja kein guter Fußballer, aber er ist ein unglaublich cooler Trainer, ja, weil er weiß, wie er die Spieler anzupacken hat und wo er der Otto, also der Trainer ist für mich immer ein Vorbild an den Aussagen, die er gemacht hat und wie er Fußball gelebt hat. Der Trainer hat zu uns immer gesagt, als Sportler kritisiere ich sie, aber als Mensch sind sie mir heilig. Das war die genialste Aussage, die ich jemals gehört habe. Und er hat sie aber auch gelebt. Er hat sie vorgelebt. Und ich glaube, für mich, wenn ich draußen stehe, natürlich fragt man sich, warum reagiert er nicht? Warum wechselt er nicht? Aber ich bin der Meinung, er wird bezahlt. Und für mich gibt es nicht alt und jung als Trainer, sondern nur erfolgreich und erfolglos. Und Erfolglose müssen gehen und Erfolgreiche dürfen bleiben. So ist es im Leben. Und ich finde es immer interessant, wenn dann irgendwelche Leute, die neben mir stehen, die 75 Kilo zu viel haben, die dann sagen, das soll sich mal schneller bewegen, schneller laufen. Die gibt es natürlich auch. Aber ich finde es an für sich immer schön, weil ich glaube, Fußball ist für viele von der Gesellschaft her gesehen ein Ventil. Ein Ventil, wo sie am Wochenende mal Dampf ablassen können. Ja, und ich finde es auch nicht schlimm, wenn die Leute mal schimpfen. Nur beleidigen unter der Gürtellinie, das geht nicht.
Ja, es muss auch im Rahmen bleiben. Ja, es ist ja auch, ich kann es jetzt nicht von anderen Vereinen sagen, ich kenne es jetzt halt wirklich nur vom FCK, das ist ja auch tatsächlich auch noch Freunde und Familie. Ja, du gehst ja nicht nur hoch, du triffst dich ja auch vorher schon mit den Leuten, du unterhältst dich über die Woche und du kannst dich auch so ein bisschen austauschen. Ich glaube, deswegen ist der FCK auch tatsächlich für die Region und für die Menschen dort so ein Verein und so wichtig, weil die halt das auch nicht nur als Sport sehen und als Fußball, sondern einfach auch als Freunde treffen, sage ich jetzt mal.
Genau. Es ist ja auch so, dass in dem Block, wo ich stehe, da steht ein Ordner, der steht seit über 50 Jahren da.
Oh.
Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unglaublich, wie verwurzelt oder verwachsen diese Menschen mit diesem Verein sind. Deswegen, man hat früher immer gesagt, wer in Bayern München einen Vertrag unterschreibt, der muss wissen, was er tut. Aber genauso sage ich es beim FCK. Ja. Wenn du beim FCK unterschreibst, dann unterschreibst du nicht nur für einen Verein, du unterschreibst für eine ganze Region, ein ganzes Bundesland. Weil ich glaube immer noch heute, wir haben ja immer noch mehr Mitglieder als Mainz 05. Die spielen zwar noch in einer anderen Liga, aber ich bin mir sicher, dass diese Vergangenheit des FCK viele, viele Menschen bewegt hat und auch dazu bewogen hat, hinter diesem Verein zu stehen, weil es ist immer einfach, hinter dem Ersten herzulaufen, ne, bei Bayern München. Aber wir haben im Endeffekt etwas geschafft und da bin ich mega stolz darauf. Wir haben Bundesliga-Geschichte geschrieben. Wir hatten 54, 5 Spieler in der Weltmeistermannschaft. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, wir sind ja 90 dem Abstieg entgangen und sind Pokalsieger geworden. Darauf ja ein Jahr darauf deutscher Meister. Und wir haben, glaube ich, die größte Geschichte geschrieben, die man im Fußball schreiben kann. Das wird sich auch nicht mehr wiederholen. Wir sind abgestiegen, eine Woche später Pokalsieger, Zweitligameister geworden und danach deutscher Meister. Das wird sich nicht mehr wiederholen und das zeichnet diesen Verein aus. Genau das. Was ich vorhin gesagt habe, es ist immer einfach, letztendlich, sage ich mal, mit dem Strom zu schwimmen. Ja. Und als wir damals abgestiegen sind, war ich der Erste, der gesagt hat, er bleibt, weil ich auch den Karren in den Dreck gefahren habe und gesagt habe, man kann Fehler machen, man kann sie aber auch wieder korrigieren.
Ja, das finde ich super. Hut ab. Also viele wären gegangen. In späteren Zeiten sind ja auch einige gegangen. Ja. Aber das war ich glaube, wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und da hat sich eigentlich auch das Thema, was dein tollstes Erlebnis beim Fußball war, erledigt, oder? Gibt es irgendwas anderes, was du jetzt sagen könntest, was dich mehr stolz gemacht hat, mehr beeindruckt hat in deiner Laufbahn?
Also was mich, es bin ich schon oft danach gefragt worden und man spricht da dann von der Meisterschaft oder man spricht vom Pokalsieg, aber es war eigentlich ganz anders. Es war im Jahr 2000, als ich den Verein verlassen habe, weil ich meine Gründe dafür hatte. Nach 8 Jahren war es so, als wir zu Hause gegen 60 München gespielt haben und ich bin ja da verabschiedet worden, habe ein Duplikat der Meisterschale bekommen. Haben sich alle Leute erhoben von ihren Sitzen. Und wenn du den Moment erlebst, das ist für mich im Endeffekt Respekt, das ist für mich auch Dankbarkeit und das im Endeffekt war ein Zeichen ihrer Loyalität zu mir und meine Loyalität zum Verein. Und diese Liebe, die im Endeffekt, sage ich mal, ich 8 Jahre auf dem Platz mit ihnen gelebt habe, die ist, glaube ich, etwas, was nie enden wird, weil ich glaube, der Pfälzer ist ein einfacher Mensch, der kennt nur schwarz oder weiß. Und im Grunde, letztendlich sage ich mal, liebe ich diese Mentalität, weil es einfach so ist, wenn du etwas leistest im Leben, dann denke ich mal, hast du auch, glaube ich, verdient, dass man dich so nimmt, wie du bist. Und der Pfälzer, letztendlich sage ich mal, er mag dich. Oder er mag dich eben nicht. Ne? Und ja. mich lieben die Leute, auch nicht immer alle, aber viele, weil sie einfach mich wertgeschätzt gelernt haben, weil ich jemand bin, der klar strukturiert ist, klar seine Meinung sagt und bis zum heutigen Tag eigentlich in keinem Interview, ich habe nie nachgetreten, ich werde nie was Schlechtes über diesen Verein sagen, weil er mir so viel gegeben hat für mein Leben und auch für meine Familie, dass ich dem Verein und den Menschen vor allem für immer dankbar sein werde.
Das ist jetzt für den FCK ein tolles Schlusswort. Dankeschön.
Aber bitteschön.
Es gibt ja auch noch mehr. Du warst ja auch Nationalmannschaftsspieler.
Absolut, ja.
Du hast unter Berti Vogts hast du gespielt.
Ja.
94, ne? Wenn ich das richtig sehe. Gegen Brasilien war dein erstes Spiel.
Oder das bin ich war mein falsch? Erstes. Nein, war mein erstes Länderspiel 92.
Was war das für ein Gefühl, im Nationalmannschaftstrikot auf dem Platz zu laufen?
Ja, da gehen ja für viele Träume in Erfüllung, weil das ist ja das höchste Ziel, was man als Fußballer haben kann, wenn du dein Land international vertreten darfst. Und für mich war das einfach, sage ich mal, ein Gefühl von unglaublich vielem Stolz. Es war auch ein Ankommen der harten Arbeit, die ich vorher geleistet habe, meine Leistung, die ich gebracht habe, obwohl ich immer, sage ich mal, in meinem Leben nach 2 großen Ds lebe, das ist Dankbarkeit und Demut. Und mir war immer wichtig, ich habe Spieler um mich gehabt, wie Lothar Matthäus, Andi Brehme, Rudi Völler, Guido Buchwald, die ganzen Großen. Das waren für mich, selbst als ich mit ihnen gespielt habe, noch Heroes. So habe ich die noch gesehen, ne? Und auf dem Platz war ich immer ein bisschen rotzfrech, klar, aber die Wertschätzung diesen Spieler gegenüber, die war unglaublich. Ike Hässler und Andi Möller und wie die Stefan Effenberg, wie die alle gießen haben. Es war einfach für mich eine Auszeichnung dessen, dass die Leistung, die du gebracht hast, letztendlich honoriert worden ist. Und wenn du in der Nationalmannschaft bist, dann bist du einer von ganz wenigen. Und in meinem Leben war immer wichtig als Fußballer, nicht nur mitzuspielen, sondern ein entscheidender Faktor zu sein, ne? Spiele zu entscheiden, letztendlich sag mal, Tore zu verhindern, klar, logisch, und der Mannschaft somit zu helfen. Und ich hätte mir nie einen schöneren Sport wünschen können wie Fußball, weil der Fußball hat mir in meinem Leben so viel gegeben, dass ich auch in meinem Leben viel zurückgegeben habe, weil ich sage, ganz einfach, verhältst du dich im Leben wie ein Arschloch, dann ist das Leben ein Arschloch zu dir. Und von dem her bin ich eigentlich froh und stolz, dass mich meine Eltern so erzogen haben, dass sie immer gesagt haben, vergiss nie, hat meine Mutter immer gesagt, Bub, vergiss nie, die Gier frisst's hirn. Und du kannst nicht mehr wie am Tag 2-mal warm essen.
Das hat deine Mama aber toll gesagt und das stimmt auch.
Genau. Und von dem her, und so haben sie mich erzogen und ich mache vieles im sozialen Bereich, spiele mittlerweile viel Golf für den karitativen Zweck, habe auch schon meine eigene. Ich habe ja letztes Jahr, als die Flutkatastrophe war in der Pfalz, habe ich meine kleine Meisterschale, mein Duplikat, was ich bekommen habe, habe ich versteigert zugunsten der Flutopfer.
Wow.
Weil ich einfach gesagt habe, es gibt wirklich Dinge im Leben, die braucht keiner. Aber ich finde, wenn man helfen kann, soll man helfen, aber dann schnelle Hilfe. Und die Meisterschale, die kleine, ist versteigert worden, habe ich selber versteigert, ja, und habe dann den Geldpreis übergeben.
Wow.
Und er ist auch da angekommen, wo er schnell Hilfe geleistet hat. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu gewissen Oberen in unserem Land, die sehr viel schnell reden und wenig von dem halten, was sie reden. Ja. Und im Endeffekt, glaube ich, ist bis zum heutigen Tag sehr wenig Geld da angekommen, wo es eigentlich auch in Nordrhein-Westfalen, wo es eigentlich dringend benötigt geworden wäre. Komischerweise Waffen und Geld in Ukraine, das geht ganz schnell. Ja. Das geht ganz, ganz schnell. Und vielleicht sollte man mal ein bisschen umdenken in Deutschland und sollten eigentlich mal daran denken, an die eigenen Leute, an die eigenen Menschen. Wir haben hier genug Elend, wir haben genug Not. Und leider, ich finde, ja, da sollte mal der Hebel angesetzt werden.
Das unterschreibe ich, jawohl. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gehabt. Jetzt sind wir vom Fußball weg.
Ja, alles gut.
Du hattest, ja, wir machen mal jetzt die nicht so schöne Zeit. Du hattest ja dann 2000, du hast ganz lange mit deinem Knie zu kämpfen. Baden Online hat auch das so schön überschrieben, das Kreuz mit dem Knie. Martin Wagner freut sich nicht, wenn der Ball rollt.
Ja.
Das war hart für dich, ne?
Oh ja, ich sag mal, damals, es kam halt vieles zusammen. Mein Vater ist 94 gestorben, als ich eigentlich das Größte gespielt habe, was ein Fußballer erreichen kann bei einer Weltmeisterschaft.
Ja.
Das war sehr emotional für mich, weil ich habe bis zum Achtelfinale auf der Bank gesessen, habe gearbeitet und wollte unbedingt auch spielen. Mein Vater ist im Januar gestorben und am Grab habe ich ihm versprochen, dass ich noch was ganz Besonderes für ihn leisten werde. Und habe dann beim FCK eine schwere Verletzung gehabt, eine Muskelverletzung in der Rückrunde. Bin dann 6 Wochen ausgefallen. Nee, halt, stopp. Ich habe einen Muskelbündelriss gehabt und dann hat man mir gesagt, 6 bis 8 Wochen, und ich habe nach 3 Wochen wieder gespielt. Erstes Spiel haben wir gehabt in Duisburg. Haben wir 7-1 gewonnen, habe ich ein Tor gemacht und glaube ich 3 oder 4 vorbereitet. Ja, und dann gegen Bayern zu Hause 4-0 gewonnen. Dann habe ich auch ein Tor gemacht. Ja, und so habe ich in den letzten 6 Spiele, glaube ich, 4 Tore gemacht und 3, 4 vorbereitet. Und so bin ich noch auf den Zug aufgesprungen nach Amerika. Und es ist manchmal, wenn man so Dinge erlebt, schwierig auch für mich in Worte zu fassen, weil beim Heimspiel gegen Bayern München habe ich ein Kopfballduell gehabt gegen den Christian Ziege, der eigentlich nominiert war. Ja, und da der Christian etwas größer ist als ich oder auch vielleicht ein bisschen höher gesprungen ist, bin ich als Erster gelandet und er ist mir auf meinen Fuß gestanden, ist umgeknickt und hat sich alle 3 Bänder gerissen.
Ach du Schande.
Er war dann praktisch weg für die Weltmeisterschaft und damit war die Tür ein Stück weit weiter für mich auf. Und ich habe dann den Sprung geschafft mit dem Stefan Kunz zusammen als die beiden Letzten. Und wir sind ja in einem Jahr auch Vizemeister geworden im FCK. Und habe dann im Achtelfinale vor dem Spiel kam der Berti Vogts zu mir, der Trainer, und hat gesagt, du spielst heute. Und ich habe mich tierisch gefreut. Wir haben gegen Belgien gespielt. Und zu der Zeit in Amerika hat es noch nie geregnet. Und an diesem Tag hat es nur geregnet. Und wir haben 3-2 gewonnen. Und nach dem Spiel bin ich dann, ich habe 90 Minuten gespielt, habe, glaube ich, ein ganz gutes Länderspiel gemacht und bin dann nur auf die Knie gefallen, habe nach oben geschaut und ich habe mir persönlich vorgestellt, dass mein Vater oben im Himmel sitzt und weint. Deswegen der Regen. Ne? Also diese Emotionalität und diese, wie soll ich sagen, dass man, glaube ich, nie vergessen sollte, Menschen verlassen uns nicht, die man liebt. Die bleiben, und zwar im Herzen. Und mein Vater liegt nicht irgendwo am Friedhof, sondern mein Vater wacht von oben, wie meine Mutter auch, von oben herab, gucken auf mich, was ich mache, Und ich denke mal, die schauen immer genau hin. Wenn es mir wieder ein bisschen zu gut geht, dann kommt irgendwann ein Blitz, wenn ich am Klo sitze, und dann weiß ich, aha, muss wieder ein bisschen was tun.
Ausgebremst, ja.
Meine Mutter ist dann 2000 gestorben.
Oh.
Ja, das war dann alles so in der Zeit. Und 2000 bin ich von Kaiserslautern nach Wolfsburg. Ja, und da hat mein Knie angefangen zu spinnen, also richtig rumzuzicken. Ja, und habe dann immer wieder Belastungsprobleme gehabt. Wir haben sie immer viel Flüssigkeit aus dem Gelenk rausgezogen, mit Cortison reingespritzt. Ja, und dann musste ich 2001 dann meine Karriere beenden. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du dann von diesem Leistungsdruck, von dieser Erwartungshaltung, fällst du auf einmal ganz tief in den Graben, mhm, ja, und wachst auf, und dann kommt alles hoch. Vater gestorben, nicht verarbeitet. Mama gestorben, nicht verarbeitet. Karriere beendet, was für mich das Schlimmste am Ende dann war, weil du kriegst es emotional dann nicht auf die Kette. Und ich habe dann, da ging es gar nicht ums Geld verdienen. Da ging es einfach, ich wollte meine Karriere anders da beenden. Ich wollte sie beenden. Nicht im Endeffekt mein Körper, aber ich habe meinen Körper so über all die Jahre gedehnt, gebügelt, gestriezt, dass er irgendwann gesagt hat, so mein Freund, hier ist Schluss. Ich habe ja Voltaren, Ibuprofen gegessen wie Gummibärchen, ne? Nur damit ich spielen konnte. Ja, und dann war ja auch so, dass ich ein paar Jahre später, ich war ja klinisch tot einmal. Das war auch krass. Ja. Ich bin dann irgendwann morgens im Klinikum auf der Intensivstation aufgewacht. Und da habe ich dann meine Frau und meinen Sohn, die standen dann vorm Bett. Und ich habe in meinem Leben noch nie einen Filmriss gehabt, aber ich habe da einen Filmriss von 6-7 Stunden, wo ich nicht mehr weiß, was passiert ist. Ich wusste nur, dieses Verarbeiten, dieses Loslassen, ne? Das hat mich immer so geparkt, dann bin ich Spielerberater geworden, was ich nie wollte, habe mich für meine Spiele eingesetzt, also wenn ich was tue, dann tue ich es richtig oder ich lasse es sein. Und das hat mich dann auch so sehr beschäftigt, weil es ist schon ein Job, wo ich sage, gerade bei jungen Spielern, wenn du dich um sie kümmerst, wenn du auch dich verantwortlich fühlst für ihre Entwicklung, habe ich das alles so mitgenommen. Und da ich nicht jemand bin, der gerne in der Öffentlichkeit Schwäche zeigt oder sich beschwert, weil er mal ein bisschen Husten hat, habe ich das alles so in mich reingefressen und habe dann Schlafstörungen bekommen. Und habe dann irgendwann mal mittags eine Schlaftablette genommen, weil ich schlafen wollte. Mhm. Ja, und die hat mir völlig den Stecker gezogen. Und ich bin dann nach der Einnahme der Tablette, ich wollte noch Auto fahren, bin raus zu meiner Wohnung, bin raus und wollte abschließen und habe dann das Schlüsselloch nicht gefunden. Und ein guter Freund von mir, der auch in einem Haus gewohnt hat, der hat mich gesehen, der hat mich sofort ins Krankenhaus gefahren und im Krankenhaus mussten sie mich wiederbeleben. Ja.
Ach du,
dann ist das System zusammengebrochen. Ja, und ich, wie gesagt, ich bin dann am nächsten Tag wieder aufgewacht oder war dann bei mir. Habe mir dann über mein Leben natürlich meine Gedanken gemacht und wie es weitergehen soll und dass gewisse Dinge ich nicht mehr so sehr an mich ranlassen darf. Ja, das heißt, ich habe dann so eine Mauer um mich herum gebaut, praktisch so ein persönlicher Schutzschild, dass mir so etwas nicht mehr passiert, weil das Schlimmste, was ich getan habe, ist in dem Falle, ich habe meinen Sohn enttäuscht, ne? Weil wenn ich da von ihm gegangen wäre, da war er, Kevin war, glaube ich, da 16. Okay. Das war A, viel zu früh gewesen.
Ja.
B, glaube ich, ist es niemand auf der Welt wert, dass man sich für ihn aufopfert, sondern ich glaube, nur wenn es dir selber gut geht, bist du bereit, erst anderen zu helfen. Weil wenn du innerlich unzufrieden bist, wenn du mit dir selber nicht klarkommst, dann glaube ich, bist du auch nicht bereit, für andere die Stütze zu sein, die du gerne wärst. Das hat mich im Endeffekt dann auch dazu bewogen, mein Leben etwas zu ändern, anzupassen. Bin immer noch so verrückt wie früher.
Ja, das stimmt.
Macht der keinen Kopf. Und ich freue mich jetzt
auch bleiben, bitte, wenn's
geht. Mache ich auch. freue mich auch tierisch, dass mein Sohn jetzt Papa wird im August. Und es ist so mein nächster Lebensstep, weil ich ihm versprochen habe, meinem Sohn, dass ich sein Kind oder Kinder mal länger aufwachsen sehe als mein Vater ihn. Das habe ich ihm versprochen. Ja. Und da an meine Versprechen halte ich mich. Ja. Und von dem her sage ich ja, ist es schön, wenn du, ich habe 7-mal Hautkrebs gehabt, habe 7-mal Glück gehabt, dass ich weißen Hautkrebs hatte. Das sind immer so diese Phasen, glaube ich, wo du auf, für mich sind es Prüfungen. Aha. Und die Prüfung dauert 3 Tage, bis das Ergebnis aus dem Labor kommt. Aber auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, egal was ich habe, auch in Zukunft, ich werde mich stellen. Und der größte Gegner, den ich in meinem Leben hatte, das war ich selbst.
Ja.
Das war immer ich selbst. Und ich glaube, wenn du bereit bist, dich dir selbst zu stellen, dann hast du im Endeffekt eigentlich gewonnen. Dann hast du gewonnen. Und ich gehe weder mit Angst noch sonst mit Zweifel schon gar nicht durchs Leben, weil es hat mal ein Spielerkollege von mir gesagt, das ist ein schöner Spruch, Zweifler sind keine Gewinner und Gewinner sind keine Zweifler.
Sehr gut.
Ja, stimmt. Ja, ist ein sehr guter Spruch.
Ganz gut, ja.
Also es gibt auch Fußballer mit Hauptschulabschluss, die ein bisschen was in der Birne haben und was erlebt haben. Aber ich glaube, das Schönste ist, wenn man dieses Geschenk weitergeben kann an die eigene Generation und die nachfolgende Generation und jetzt mein Enkelkind. Und da bin ich oder wäre ich froh oder bin froh, wenn ich ihm ein bisschen was mitgeben kann, was mein Sohn vielleicht auf eine andere Art tut, weil er sein Papa ist. Der Opa hat meistens immer ein bisschen Flausen im Kopf oder irgendwie blöd, weiß es, also bei mir auf jeden Fall. Um einfach letztendlich, sag mal, ich freue mich einfach auf die Zeit, wenn ich nachher sehe, wie der Kevin den Henry, so heißt der Kleine dann, wie er den Henry erzieht. Weil ich mir immer gesagt habe, du wirst mich und die Mama irgendwann mal verstehen, wenn du selber Kinder hast. Ja. Das, was wir dir sagen, es ist nicht bös gemeint. Das ist aus unserer Sichtweise, aus unserer Erfahrung. Und ich möchte nicht immer zu dir sagen, ich habe das gesagt. Und dann will ich von dir nicht hören, ja, ich weiß. Nee.
Ja, ich kenn's.
Ich warte und schaue und freue mich, was bei dir passiert.
Ja, schön. Da ist man jetzt schon zum Opa.
Ja, aber ich bin ja froh, dass das Kind 2 Jahre nicht sprechen darf.
Warum? Uns.
Weil das Wort Opa wird nicht erwähnt hier in diesem Haus.
Oh mein Gott. Aber dann junge Opas sind doch auch toll.
Dann wird das Kind ausgewiesen.
Oh mein Gott. Der arme Henry. Weiß das dein Sohn schon?
Ja, das habe ich ihm schon gesagt. Ja. Aber ja, ich habe ihm auch gesagt, wenn ich feststelle, dass der Kleine ein Talent hat mit dem Ball, habe ich gesagt, dann nehme ich ihn zu mir und dann kriegt er ihn, wenn er 18 ist, wieder. Dann kommt er ins Exil und ins Trainingslager bei mir und dann kriegt er
den Feinschlag. Kann ja aber nur was Gutes dabei rauskommen.
Wir machen nur gute Sachen.
Ja, natürlich, doch. Du warst ein toller Spieler und bist ein toller Mensch. Ich freue mich auch, dass ich kenne und dass wir tatsächlich so lange unseren Kontakt aufrechterhalten haben. Sind jetzt auch schon 30 Jahre und so.
30, ja. Dito, meine Liebe. Also, wie gesagt, es gibt Menschen, die begegnen dir und die haben bei dir oder die hinterlassen bei dir einen bleibenden Eindruck. Und wenn man dich so sieht und erlebt, das eine ist ja immer die Fassade, die man sieht. Aber das andere, denke ich mal, es ist ja, wenn man hinter die Fassade schaut, ist der Mensch. Und das ist immer das Wichtigste. Und bei dir, muss ich ehrlich sagen, wenn ich mit dir schreibe oder wir hören uns oder wir sehen uns, da kriege ich immer so ein Lachen in mein Herz, weil ich einfach dich gerne sehe und weil ich auch weiß, so ein Mensch wie du, der passt in diese Welt.
Oh, wie so süß. Vielen Dank. Das nehme ich jetzt auch als Schlusswort. Schöner kann es nicht mehr werden.
Besser kann ich es nicht.
Dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht doch auf dem Pokalspiel sehen am 31. Also ich bin definitiv dort.
Okay.
Und ich würde mich freuen, wenn wir uns treffen. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal alles gut für deine OP.
Ja, ich habe dem Arzt gesagt, weil es ist ja wirklich auch so, nur zum Schluss noch, wenn du operiert wirst, erzählt dir der Arzt, was alles passieren kann. an schlechten Dingen.
Ja.
Und das Schlechte war bei mir, dass er geschrieben hat, Hodenverlust.
Falsch.
Er hat mit Hand geschrieben, Hodenverlust. So. Dann habe ich zu ihm gesagt, lieber Herr Doktor, ich sage Ihnen jetzt was. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Sollte ich ein Ei verlieren bei der OP, verzeihe ich Ihnen. Sollte ich beide Eier verlieren, komme ich mit Leuten zu Besuch. Die werde ich Ihnen vorstellen. Die kommen aus dem Ausland. Die können nicht gut Deutsch, aber die wollen Ihnen da mal guten Tag sagen, damit Sie Bescheid wissen. Oh, er hat mich erstmal mit großen Augen angeschaut. War so klasse, er hat so große Augen gekriegt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, warum sagen Sie mir als Patient nicht, Sie klären mich auf, was passieren kann, und sagen mir aber als Schlusswort, machen Sie sich keinen Kopf, wenn alles gut geht, wovon wir ja ausgehen, dann haben Sie letztendlich, sage ich mal, wieder ein geschlossenes Gewebe und Sie haben keine Schmerzen mehr. So, warum machen Sie nicht so etwas?
Ja, reicht auch.
Weil dann nehme ich das Positive mit. Ja. Und ansonsten gehe ich hier raus und habe nur noch ein Wort im Kopf. Hodenverlust. Aber das war dann, er hat es verstanden, was ich gesagt habe. Ich glaube, er freut sich auf die OP genauso wie ich.
Ja, ich glaube auch. Okay, Martin, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja. Und bis bald, mein Lieber. Und
vielen,
alles
vielen
Gute
Dank.
Für die OP. Und bleib soweit gesund, ja?
Dankeschön, mach ich. Bis
ciao.
Dann. Ciao, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.